Ich finde, alleinerziehende Eltern sollten gar nicht arbeiten sollen. Die sollten genug Geld bekommen, damit die das nicht machen müssen, weil alleinerziehend sein ist schon mehr als ein Vollzeitjob. Ich habe in der Schule weder den Begriff Feminismus gelernt, noch Klassismus, noch haben wir wirklich uns mit Rassismus auseinandergesetzt, auch nicht mit unserer Kolonialgeschichte. Und wir sehen ja auch, wie sich die Geschichte gerade wiederholt. Also ich finde, es ist meine Aufgabe als privilegierte Mutter mit privilegierten weißen Kindern quasi, denen beizubringen, dass sie eben privilegiert sind und dass halt andere Kinder nicht diese Chancen haben.
Wenn ich mir was wünschen dürfte. Der Podcast mit Jan van Aken.
Ja, heute ist bei uns Marlies Johanna. Und du bist Momfluencerin. Sag mal kurz, was das ist.
Also, ich bin Mama von zwei Kindern und ich mache Social Media. Und genau, deshalb bin ich Influencerin und Mom, also Momfluencerin.
Super. Und du weißt ja, unsere Einstiegsfrage ist hier immer, wenn ich mir was wünschen dürfte.
Ja.
Also, wenn du dir jetzt politisch was wünschen dürftest, du bist morgen Bundeskanzlerin, was wäre das Erste?
Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir einfach keine sozialen Ungleichheiten mehr hätten und quasi so miteinander wie so kooperieren würden, also wie so eine einfach füreinander da sein würden, ohne immer nach rechts und links zu schauen und zu denken, na, wenn der was hat, dann nimmt er mir damit was weg.
Und bei dir ist es speziell auch für Kinder, hast du gesagt. Du bist Momfluencerin, du hast zwei Kinder. Wo stellst du das fest? Wie alt sind deine Kinder gerade?
Meine Kinder sind 4 und 2 und also ich will kurz was zu meinem Content sagen, weil ich bin jetzt keine klassische Lifestyle-Influencerin, die halt die ganze Zeit nur ihr Leben teilt, sondern ich teile halt eher so pädagogische und entwicklungspsychologische Inhalte, insbesondere in Bezug auf Erziehung, aber auch so ein bisschen, also auch eher so manchmal so in Bezug auf die Gesellschaft, weil ich finde, dass wir in der Sache, wie wir mit Kindern umgehen und wie wir über Kinder sprechen und was wir sagen, was für Kinder richtig und falsch ist, vergessen, dass Kinder Menschen sind und im Prinzip das, was für Kinder richtig und falsch ist, auch für Menschen richtig und falsch ist und dass wir deshalb eigentlich Kinder ganzheitlich betrachten sollen und Erziehung auch. Also, dass es halt quasi nichts bringt, zu sagen, ja, das wurde in der Pädagogik so herausgefunden durch irgendwelche Studien, bla bla bla, sondern dass man quasi sich auch anguckt, ja, aber wie war die Gesellschaft in dem Kontext, als man das herausgefunden hat?
Kannst du mal ein ganz konkretes Beispiel sagen? Also
die Bindungstheorie von Bowlby.
Sagt mir gar nichts.
Da geht es darum, also die wurde 1950 quasi entdeckt und da geht es darum, dass er der mehr oder weniger der Erste war, der gesagt hat, ja, also Kinder brauchen übrigens erwachsene Bezugspersonen, damit sie sich gut fühlen. So wird die heutzutage verwendet. Damals war das aber so, dass er das nur an der Mutter-Kind-Verbindung oder Beziehung festgemacht hat und quasi gesagt hat, wenn ein Kind in den ersten 6 Monaten von seiner Mutter getrennt wird, dann wird es halt später kriminell oder ist unterentwickelt. Oder nicht in den ersten 6 Monaten, sondern in den ersten 5 Jahren für mindestens 6 Monate. Also quasi so, dass die Entwicklung vom Kind damit zusammenhängt, wie viel Zeit es mit der Mutter verbracht hat und wie die Mutter auch auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht. Und die wurde mittlerweile weiterentwickelt, aber so ein bisschen sollte man vielleicht auch kritisch hinterfragen, aus welcher Zeit die kommt. Man geht aber heutzutage trotzdem in vielen Kreisen immer noch davon aus, dass die Mutter die stärkste und primäre Bindungsperson ist, was halt auch ganz viele rechte Leute mittlerweile halt so claimen, um halt wieder dieses traditionelle Rollenbild einzuführen.
Vor allem natürlich stützt es Tradwives, wenn die Studie gemacht worden ist in der Zeit, wo die Tradwives gelebt haben. Und soziale Ungleichheit war dein Wunsch. So. Und wo merkst du das jetzt konkret? Also an dir oder an deinen Kindern oder am Umfeld deiner Kinder?
Also ich finde, es ist meine Aufgabe als privilegierte Mutter mit privilegierten weißen Kindern quasi, denen beizubringen, dass sie eben privilegiert sind und dass halt andere Kinder nicht diese Chancen haben. Und ich finde zum Beispiel, man sieht das schon in der Kita, da sind dann Kinder irgendwie verhaltensauffällig und anstatt, dass man dahinter guckt und sich fragt, ja, was ist die familiäre Situation, warum ist dieses Kind verhaltensauffällig, wie ist der Bildungsstand der Eltern, wie ist die eben die soziale Situation der Eltern, also wie sind die finanziell aufgestellt, welche Chancen haben die. Stattdessen gibt es dann irgendwie sowas wie so Kita-WhatsApp-Gruppen, wo dann darüber abgestimmt wird, dass dieses verhaltensauffällige Kind, was irgendwie 3-mal gehauen hat, jetzt aus der Kita-Gruppe ausgeschlossen wird oder so.
Wow.
Mhm. Ja.
Und wie verhältst du dich da drin?
Also bei uns ist es zum Glück nicht so, ja. Aber mir haben halt immer wieder schon Leute geschrieben, dass das bei denen halt so passiert ist. Und ich habe das auch schon öfter mitbekommen, wenn ich mich mit anderen unterhalten habe, dass die halt so sind, ja, dieses Kind ist halt voll das Arschlochkind und es verhält sich halt so scheiße. Und ich bin so, Moment mal, das ist vielleicht einfach nur ein Kind, so wie dein Kind auch. Und es hat vielleicht einfach nur andere, also erstens ist vielleicht einfach vom Charakter her anders und zweitens hat es vielleicht auch einfach andere Ausgangslagen und wird halt nicht so gesehen und nicht so gewertschätzt und nicht so gefördert und das ist halt eigentlich einfach nur dem Kind gegenüber unfair, das als Arschlochkind abzustempeln. So.
Ja, das verstehe ich total gut. Ich meine, ich habe ja auch 4 Kinder insgesamt, irgendwie 3, die jetzt schon erwachsen sind und alle auch Kita-Karrieren durchlaufen. Und dann war ich auch in so einer Kita im Vorstand und alles, was man dann so macht. Ich meine, kennst du ja wahrscheinlich auch.
Nee, ich mache das gar nicht. Mein Mann macht das alles.
Ja, super. Ja, sehr gut, genau. Ich habe das auch gemacht damals. Und genau die gleichen Debatten. So, ne? Und das waren aber fast alles auch privilegierte Kinder damals, ne?
Ja.
Also das muss man sagen. Das liegt natürlich daran, wo wir gewohnt haben, Hamburg, St. Pauli. Und ich kenne natürlich auch die anderen Geschichten denn aus den Grundschulen. Da fängt es ja an zum ersten Mal, dass es sich dann tatsächlich nochmal anders sortiert. Aber wenn du dir jetzt wünschen dürftest, was wünschst du dir von einer Partei, von der Linken oder von der Bundesregierung, was sollte sie ganz konkret machen? Also wie kann man das verändern?
Ich finde, irgendwie sollte mehr Aufklärung stattfinden, was gewaltfreie Erziehung bedeutet, weil gewaltfreie Erziehung bedeutet ja nicht nur, dass ich meinen Kindern gegenüber nicht gewaltvoll bin, sondern dass ich auch anderen Kindern gegenüber nicht gewaltvoll bin. Und es ist halt aber, finde ich, schon eine Art von Gewalt, wenn man Kinder stigmatisiert und ausschließt, ohne den Hintergrund von den Kindern zu wissen.
Wie bist du eigentlich drauf gekommen? Also das ist ja eine politische Frage. Wie bist du politisch geworden? Was ist deine Geschichte?
Ja, durch die Mutterschaft würde ich schon auch sagen. Also weil ich angefangen habe, mich mit feministischen Themen auseinanderzusetzen. Und dann habe ich angefangen, mich mit intersektionellem Feminismus auseinanderzusetzen. Und irgendwie kommt man da nicht drum rum, also um die ganzen Themen.
Und vorher warst du nicht politisch unterwegs irgendwo oder Klimabewegung oder irgendwas anderes?
Nee, nicht so richtig. Also ich habe zwar tatsächlich immer schon die Linke gewählt, ja. Ich weiß gar nicht warum, bei meinen Eltern. Also wobei, meine Mama darf nicht wählen, die ist Portugiesin.
Ja.
Aber mein Papa hat, glaube ich, immer CDU gewählt, so wie alle christlichen Leute.
Und dann bist du Mutter geworden, hast dich politisiert und hast sozusagen darüber angefangen zu reflektieren. Und hast aber, das sind jetzt gar nicht so soziale Ungleichheitsfragen bei Kindern, die dich dazu bewegt haben, sondern eher sozusagen deine eigene Reflexion.
Ja, genau. Mein Mann und ich wollten immer gleichberechtigt erziehen und haben gemerkt, dass wir halt trotzdem in diese Muster rutschen. Und irgendwie, wenn man dann anfängt, sich mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen und dann gleichzeitig aber auch noch mit den Erziehungsthemen und da dann auch anfängt, bestimmte Dinge einfach zu hinterfragen, die wir heutzutage so machen, wie wir sie machen. Und dann eben auch sich fragt, warum machen wir das eigentlich so? Dann kommt man irgendwie meistens auch einfach immer wieder auf den Kapitalismus zurück und auf den Homo economicus. Und dann muss man das irgendwie einfach alles hinterfragen.
Wie habt ihr das gemacht, die ersten 6 Monate? Also ich habe da ja häufig Streit mit Freundinnen und Freunden gehabt, so, ne? Weil dann heißt es immer, in den ersten 6 Monaten, das Kind wird noch gestillt, da kann der Mann ja gar nichts machen. So, ne? Und dann habe ich immer gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Also du kannst nachts das Kind hochnehmen und so weiter. Natürlich muss die Frau stillen, aber das kann sie quasi im Halbschlaf machen und du kannst den ganzen anderen, dann ne? Musst du wickeln nachts nochmal und hochnehmen und Bäuerchen und so weiter. Das heißt, du kannst dir auch die Nacht um die Ohren schlagen. Und wenn man, nee, das geht nicht. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, genau so. Also zum Beispiel kann ein Vater auch super das Kind abhalten, wenn es mal muss.
Ja, genau.
Das ist auch so, wird auch immer so als Tipp mitgegeben, weil das immer so ein Erfolgserlebnis auch für einen Vater sein kann. Boah, ich habe auf die kommunikativen Signale meines Sohnes oder meiner Tochter gehört und es hat funktioniert. So.
Super,
ja. Genau, also genau so haben wir es auch gemacht, aber wir haben trotzdem gemerkt, dass ich viel mehr Care-Arbeit übernommen habe und viel mehr im Haushalt gemacht habe und viel mehr meine Freiheiten sozusagen abgegeben habe und das alles so, ohne dass wir es abgesprochen haben, dass es einfach so passiert ist.
Ja. Und das habt ihr dann reflektiert und versucht das jetzt sozusagen.
Genau, ja.
Und das thematisiert ihr auch in euren Stories oder?
Auch zum Teil, ja.
Und was kriegt ihr da für Rückmeldung?
Dass es ganz vielen auch so geht.
Ja, Wahnsinn. Von den Frauen kommt das denn zurück?
Ja, aber auch von den Männern. Ja. Also das ist halt so, wie dass wir als weiße Personen halt Rassismus internalisiert haben, haben wir ja auch irgendwie alle so eine Art Frauenfeindlichkeit internalisiert. Also ich meine, im Endeffekt ist es ja frauenfeindlich, wenn man sagt, sie muss alles machen und er macht nichts sozusagen. Mhm. Und die Muster, die passieren ja nicht mit, sie passieren ja nicht bewusst.
Ja. Und wirst du da auch angefeindet? Ich meine, du stellst ja jetzt sozusagen Privileg in Frage von der Hälfte der Menschheit.
Ja, schon, aber mittlerweile gar nicht mehr so sehr irgendwie. Vielleicht lese ich auch einfach nicht mehr genug Kommentare, um es mitzukriegen.
Ich stelle fest, dass viele Männer sozusagen ihre Privilegien mit aller Macht verteidigen. Es geht dann ganz, ganz schnell in Aggression rum. Aber eben auch so, also diese Debatten um, du kannst dich auch in den ersten 6 Monaten nachts kümmern, das geht gar nicht. Das war dann auch so gesetzt als Selbstverständlichkeit. Ja. Das erinnere ich noch aus den Diskussionen. Und ich kriege das jetzt in der Generation meiner Kinder mit, da ist das ein bisschen anders. Also da ist dann plötzlich auch, nee, wir wechseln uns nachts ab. Dachte ich, wow,
Das
war zu meiner Zeit völlig unmöglich, dieser Gedanke.
Also ich habe viele Follower, die mir schreiben, dass es bei denen nicht so ist, sondern dass die halt alleine dafür, also für alles zuständig sind. Aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, langsam besser. Ja.
Super, das spielst du dann auch eine große Rolle. Danke dafür, was du da machst. Ja, ist doch wahr.
Ich finde es da auch voll interessant zu wissen, dass die Väter, die in den im ersten Lebensjahr Elternzeit genommen haben, dass die halt nachhaltig engagierter in der Erziehung sind. Also da, ich glaube, irgendwie Väter, die in Elternzeit gegangen sind, die verbringen täglich 1,5 Stunden mehr mit ihren Kindern, auch in den nächsten Jahren, als Väter, die nicht in Elternzeit gegangen sind.
Aber was heißt die Elternzeit? Weil ich kenne ja dieses Muster, die Frau geht 12 Monate und der Mann geht 2 Monate. Das ist ja bei fast allen so. Ja. Das ist völlig absurd.
Und in den 2 Monaten geht man dann irgendwie auf Reisen oder
ja,
so.
Ja, genau so. Das heißt, deine Studie ist irgendwie, wenn der Mann auch ein bisschen länger als 2 Monate in Elternzeit geht, oder?
Ich glaube schon, weil die wurde in Schweden erhoben.
Ah, okay. Das ist anders, oder wie? Das ist
Ich glaube, in Schweden ist es so, dass die Männer, also ich glaube, die haben so wie so eine verpflichtende Elternzeit, die sonst einfach wegfällt. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Aber ich glaube, dass die sonst einfach wegfällt. Also, dass man quasi diese Monate dann verliert, wenn der Mann die nicht nimmt.
Und da sind wir jetzt genau an der Frage, und was könnte die Politik sozusagen verändern, um das zu verbessern? Das heißt, verpflichtende Elternzeit für Männer, finde ich eine total gute Idee.
Ja, ich auch. Am besten direkt nach der, also wie Mutterschutz.
Und dann sozusagen 7 Monate, 7 Monate. Oder beide müssen mindestens 6 Monate nehmen und dann können sie die letzten 2 Monate noch aufteilen.
Boah, ich glaube, ich würde das gar nicht so, also ja, stimmt, könnte man schon auch so sagen, ja.
Ich finde es auch total gut, weil dann dieses Argument, der Mann verdient ja besser und der kann ja die ersten 6 Monate gar nichts machen. Ich finde es total super, auch zu sagen, nee, der Mann muss auch 3 der ersten 6 Monate muss er machen. Super Idee.
Ja, aber muss man halt gucken, dass das also finanziell dann auch stimmt in der Familie, ne? Weil das ja dann auch manchmal schwierig ist.
Ja, aber du kriegst ja Elterngeld. Also auch der Mann, der dann in Elternzeit geht, der kriegt ja auch was. Gut, das ist dann weniger.
Das ist für viele einfach zu wenig. Also gerade Familien, die in Armut leben, können sich das wirklich einfach nicht leisten.
Gut, das ist ja eine Frage von, wie gleichst du das aus als Gesetzgeber? Ja. Ne? Wir haben ja relativ viele Dinge auch zu sozialer Ungleichheit. Ich meine, das ganze Programm geht um soziale Ungleichheit bei der Linken, aber gerade auch bei Kindern. Und das eine, was mich ja am Anfang ein bisschen getriggert hat, war, dass wir gab es einen Vorschlag bei uns, schreibt doch ins Wahlprogramm rein, keine Hausaufgaben mehr für Kinder. Und ich so, ey, das hört sich so ein bisschen anbieternd an, das finden alle Kinder toll, aber was ist damit gewonnen? Und dann habe ich aber gelernt, das fand ich ganz spannend, dass Hausaufgaben eine der zentralen Mechanismen sind, wie du soziale Ungleichheiten in die nächste Generation weitergibst. Ja. Hast du dich damit auch schon befasst?
Ich meine, weil gerade eben Kinder, die in Armut aufwachsen, ja voll oft gar keine Zeit haben, Hausaufgaben zu machen, weil sie auf ihre kleinen Geschwister aufpassen müssen, weil die Eltern doppelte Schichten schieben und weil die ja dann auch keine Unterstützung bekommen bei den Hausaufgaben. Mhm. Ja. Und dann kriegst, und das ist ja auch so ein, das ist ja auch dieses Ding mit Strafen, weil dann kommst du in die Schule zurück, kriegst einen Strich, bist direkt das abgestempelte Kind, was sich nicht an die Regeln halten kann und wirst als schlechter bewertet. Aber eigentlich hast du halt den ganzen Nachmittag auf deine 2 kleinen Geschwister aufgepasst, währenddem die anderen Kinder von ihren, also voll oft machen ja auch die Eltern die Hausaufgaben.
Frag mich, also ganz ehrlich, ich meine, du bist doch nicht da, dass du Hausaufgaben machen musst, aber natürlich, bis heute mache ich irgendwie Hausaufgaben.
Echt, ja?
Ja, weil... Ich finde dann auch, ich meine, irgendwann ist auch mal gut mit Schule für die Kinder. Die sind den ganzen Morgen da und dann haben sie nachmittags schon eine Stunde gemacht und sage ich, jetzt ist mal gut hier mit Hausaufgaben, jetzt gib her, mache ich das ganz schnell und fertig.
Ja, witzig. Nee, meine Mama hat das nie gemacht. Die war immer so, ja, nee, das ist unfair den anderen Kindern gegenüber.
Ja, hat so, sie recht, aber das ist auch ein bisschen Entlastung für das Kind in dem Moment. Stimmt. Soll ich das nicht mehr machen?
Ich weiß es nicht. Also ich will das gar nicht moralisch bewerten.
Nee, ich finde das aber ganz spannend. Also ich finde das, was deine Mutter da sagt, stimmt ja total. Das ist ungerecht für die anderen, aber...
Meine Mama ist halt auch, also sie ist eben Portugiesin, ne? Sie kam ja nach Deutschland, also da war sie in der 3. Klasse, sie konnte kein Deutsch. Ich glaube, sie war eins von den Kindern, die für die es unfair war wahrscheinlich.
Ja, klar, aber
wahrscheinlich ist es dann einfach so ein Erfahrungsding von ihr selber.
Also ich war jedenfalls am Ende froh, dass es bei uns drin steht und neulich war das Kinderfernsehen bei uns Logo und die fragten auch, was macht ihr für Kinder? Und dann habe ich das mit den Hausaufgaben gesagt und war natürlich die 12-jährige Kinderreporterin total gefreut, keine Hausaufgaben mehr. Und dann habe ich gesagt, nee, es geht aber um was anderes. Also wir machen das nicht, damit du keine Hausaufgaben mehr hast, sondern weil es ungerecht ist.
So. Ja. Es ist auch komisch, weil also ich finde, an Kinder werden ganz andere Ansprüche gestellt als an Erwachsenen, weil wenn sich ein Kind zum Beispiel, also wenn sich ein Erwachsener krank meldet, dann ist niemand so, ja, aber kannst du das trotzdem noch kurz machen? Und wenn sich Kinder krank melden, dann ist so, ja, aber die Hausaufgaben, die machst du bitte trotzdem. So, hä?
Völlig normal.
Ja.
Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, dieser Vergleich mit den Eltern ist gut, aber wir haben auch oft, denn jetzt ruf doch mal deine Mitschülerin an, irgendwie, was waren die Hausaufgaben und so, du hast vollkommen recht.
Das ist eigentlich komisch, oder? Also, weil wenn man krank ist, man ja krank.
Na, da werde ich jetzt ein Gespräch mit meiner Frau führen, ob wir das jetzt so weitermachen oder nicht. Das finde ich nicht ganz im Ernst. Das finde ich spannend. Gut, wir haben jetzt über Elterngeld geredet, was die Politik machen kann, was noch? Hast du da noch irgendwas anderes?
Eine Kitaplätze ist ja auch, also denke ich auch immer, Schichtarbeiter zum Beispiel, die nachts arbeiten, wie sollen die, also die können ja mit Kitas wirklich gar nichts anfangen irgendwie.
Und wie geht das dann?
Weiß ich nicht. Das ist nicht meine Aufgabe, ist eure.
Touché, da hast du recht. Also es ist schon so, dass wir natürlich immer Kinder-Kita-Plätze brauchen, wo es morgens um 7 oder noch früher losgeht und auch nachmittags länger und so. Das ist auch schon gut. Und eine Ganztagsschule, das sind alles schon Modelle, aber bei Schichtarbeiterin hört es dann auf. Da hast du völlig recht. Aber wie kannst du, wenn du alleinerziehende Mutter bist, Schichtarbeit?
Ich finde, alleinerziehende Eltern sollten gar nicht arbeiten sollen. Die sollten genug Geld bekommen, damit die das nicht machen müssen, weil alleinerziehend sein ist schon mehr als ein Vollzeitjob.
Ja. Ich finde es auch. Und vor allen Dingen, du brauchst andere Betreuungsmöglichkeiten. Vor allen Dingen gerade für das, was nicht regelmäßig ist. Das kenne ich auch, ne, als Vater, denn plötzlich ist Kind krank.
Ne? Ja. Also. Oh, das habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das in Schweden war oder war das in irgendeinem Wahlprogramm, dass man die, ich glaube, das ist in Schweden. Also man kann halt sagen, okay, ich gehe jetzt ein Jahr in Elternzeit und danach habe ich jetzt noch so und so viele Tage übrig oder pro Jahr kriegt man so und so viele Tage. Und dann kann man die halt einfach auch mal so, man kann auch sagen, ich nehme jetzt mal eine Woche Elternzeit. Wenn das Kind zum Beispiel krank ist, dann kann man einfach sagen, okay, ich bin jetzt einen Tag in Elternzeit.
Okay, man kann sich das sozusagen als Kindkrankzeiten aufbewahren. Ich finde, das mit den Kindkrankzeiten ist das eine, dass du denn nicht arbeiten musst. Aber manchmal, ich weiß noch, als mein Jüngster, der war dann noch in der Kita, und da war gerade, ich war ja Biowaffenexperte und da war gerade irgendwie Antragspanik vor 20 Jahren hier in Deutschland. Und war klar, meine Frau war auf Arbeit, ich war zuständig für die Kinder und plötzlich geht diese Milzbrandpanik los und irgendwie ein Fernsehsender nach dem anderen ruft an und ich war dann gerade die Schuhe am Zubinden in der Kita und so. Und dann die Möglichkeit zu haben, also ich hätte natürlich sagen können, nee, das Kind ist krank, aber ja. Geht in dem Moment manchmal nicht bei Jobs. Und da dann die Möglichkeit zu haben, dass du so eine Auffangmöglichkeit hast für solche Situationen.
Ja, ja, oder ich glaube, in Frankreich ist das auch so, dass die auch so in den Kitas halt so Krankenschwestern und sowas haben, die sich halt auch tatsächlich, also da, also ich meine, die wollen ja die Gleichberechtigung der Frau, das ist da ja sehr groß so, die haben jetzt ja auch den Schwangerschaftsabbrüche im Grundgesetz drin und die, da ist es so, dass die einfach halt Krankenschwestern in der Kita haben und dass die Kinder tatsächlich auch in die Kita gebracht werden sollen, wenn sie krank sind.
Echt jetzt? Mhm. Ja, das Modell kenne ich überhaupt nicht. Das steht bei uns sicherlich auch nicht im Wahlprogramm, das wüsste ich, aber das finde ich ganz spannend. Und klappt das? Ist es jetzt experimentell oder?
Also ich glaube, das klappt dort. Also das ist da ganz normal. Ich weiß halt nicht, inwiefern das umgesetzt ist, weil es müsste halt da auch dann wieder, der Betreuungsschlüssel müsste gut sein. Also es ist ja schon so, also ich glaube, in Deutschland würde es auf sehr starke Ablehnung treffen wegen der Bindung und weil die Mutter ja zum kranken Kind gehört und so. Aber ich glaube, wenn jetzt die Personen, die in der Kita arbeiten, wenn das genug Menschen sind und wenn die auch wirklich enge Bezugspersonen von den Kindern sind, die sich da wohlfühlen und so weiter, dann ist das eigentlich kein Problem. Mhm. Also ich war auch meine Mama, die hat immer gearbeitet und die Mama von meiner besten Freundin aber nicht. Und wenn ich mal krank war, dann war ich auch oft einfach bei denen zu Hause. Und da habe ich mich auch nicht unwohl gefühlt, weil das halt auch für mich einfach eine Bezugsperson war. Also es ist halt, man braucht halt, wenn man ein krankes Kind ist, einfach nur jemanden, bei dem man sich halt wohlfühlt. So.
Was würdest du uns noch mit auf den Weg geben? Was hast du noch für Ideen?
Warum sind Mütter alleinerziehend? Weil die Väter einfach gehen. Und dann haben die halt die finanziellen Probleme, weil die auch nicht zahlen.
Aber selbst wenn sie zahlen, es ist ja nun...
Ist auch schwierig, als einzelne Person für zwei Haushalte aufzukommen. Also muss man auch mal so dazu sagen. Ich kann es auch auf der Seite verstehen, dass es halt auch manchmal einfach für die Väter dann schwierig ist. So.
Aber was ziehst du draus? Also was ist jetzt sozusagen dein Wunsch an der Politik oder dass Männer sich verziehen?
Man sollte, ja, wahrscheinlich dass man das irgendwie gesellschaftlich stärker stigmatisiert, dass Väter sich verziehen. Also weil es ist so ein Running Gag. Haha, mein Mann hat gesagt, er geht Zigaretten holen und kam nie wieder. Aber es ist halt nicht lustig.
Genau, also weil ich habe jetzt gerade an gesetzliche Maßnahmen gedacht, was kannst du tun, aber du hast vollkommen recht, das ist eine kulturelle Frage.
So, recht,
das ist ja, genau, was du sagst, das ist total.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel das verpflichtend machen würde mit dem, also wie, also Frauen sind dazu verpflichtet, auf die Kinder aufzupassen, die können gar nichts dagegen machen. Also die müssen es ja machen, weil, also wenn man jetzt, okay, man könnte Schwangerschaft abbrechen so, aber man weiß ja, also man hat diesen Wunsch und man stellt sich das vor mit dem Partner gemeinsam und dann kommt der Partner ein Jahr später und sagt, du, weiß nicht, habe ich mir anders vorgestellt, ich gehe jetzt. Und eigentlich ist es nicht okay, weil die Frau hat ja keine Wahl. Also eine Frau kann ja nicht einfach dann gehen und sagen, ja okay, ich auch nicht, mir egal, das Kind bleibt jetzt einfach da.
Ich finde das mit der gesellschaftlichen Stigmatisierung gut, aber das sind natürlich Prozesse, die brauchen 50 Jahre.
Ja.
So. Und wie fangen wir damit an? Hast du da Ideen? Also was sind da so erste Schritte? Also dass die schon mal
Bildung, in Schulen vielleicht schon, da schon anfangen. Und da, stimmt, das ist eigentlich voll der Punkt. Man könnte eigentlich schon oder man sollte schon viel mehr in Schulen das in den Bildungsplan mit aufnehmen, was soziale Ungleichheit, also ich habe in der Schule weder den Begriff Feminismus gelernt, noch Klassismus, noch haben wir wirklich uns mit Rassismus auseinandergesetzt, auch nicht mit unserer Kolonialgeschichte. Und wir sehen ja auch, wie sich die Geschichte gerade wiederholt und wie dieser Rechtsruck, also wir haben wirklich ja gar nichts in der Hinsicht gelernt, so ein paar Daten auswendig gelernt und das war's. Und eigentlich sollte man ja in der Schule schon damit anfangen, darüber aufzuklären.
Und genauso darüber aufklären, sozusagen, als Mann verlässt du dein Kind nicht.
Also, genau.
Ne? Super. Willst du uns noch was mitgeben?
Ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Ja. Ich fand es spannend und ich hoffe, dass es eine spannende Folge wird.
Ja. Ich fand es auch total super. Ich werde jetzt erstmal meine Kinder fragen, ob sie auch die Momfluencerinnen hören und denen der immer folgen, weil ich vermute ja.
Wie alt sind deine Kinder eigentlich?
Ja, die Kleine ist 12, aber die Großen sind jetzt 26, 30, 32. Und wie gesagt, der Mittlere ist jetzt gerade Vater geworden und ja, cool. Ich bin Opa geworden. Die informieren sich auch überall und das hört sich so ein bisschen an wie das, was du erzählst. Ich frage die morgen mal. Ich wohne ja mit der Enkelin zusammen, das ist total toll.
Ach, mit dem Baby jetzt ja, auch? Ja, genau. Ach, wie schön. Ah, das ist ja richtig, das ist wirklich richtig toll. Das ist, finde ich auch einfach generell so, wir sollten wieder mehr so gucken, dass wir mehr Unterstützung bei Eltern haben, ja.
Ja, und das ist so, ich habe dann auch meine Schwiegertochter gefragt, willst du ernsthaft mit dem Vater deines Mannes zusammenwohnen? Sie hat gesagt, ja, völlig okay, können wir mal ausprobieren. Und im Moment läuft super.
Schön.
Und ich freue mich jeden Tag über, also jeden Tag, wenn ich da bin, ich bin ja viel ja. unterwegs jetzt, aber ich freue mich jeden Tag über die Enkelin, das ist so geil.
Schön.
Ja.
Gut.
Danke dir und viel Glück.
Ja.
Danke, dass du da warst.
Tschüss.